Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht, wo immer ihr gerade seid, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm um die Adler Mannheim and all things Hockey. Und wie das so ist, Adler Mannheim and all things Hockey heißt auch Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Hi Sven, grüße dich.
Ja, ich bin Sven. Schönen guten Abend. Der Werbeblock wie immer zu Anfang. Wer es noch nicht tut, folgt uns auf Instagram. Da brauchen wir noch ein paar für die 1000, damit wir wieder live gehen können. Das wäre cool. Wir werden auch wieder mehr tun bei den Heimspielen in nächster Zeit. Beziehungsweise da wird wieder mehr kommen, versprochen. Können uns bei Blue Sky folgen. Wer mag, kann uns gern unterstützen bei PayPal, eiszeitfm@gmail.com oder einfach eine E-Mail an eiszeitfm@gmail.com, dann kriegt ihr eine Bankverbindung. Ihr könnt es aber auch in der Weihnachtszeit sehr gerne sein lassen und das Geld an Menschen geben, die es wirklich brauchen, die es nötig haben. Organisationen, sind viele tolle da draußen. Ihr werdet da die richtige finden, haben da großes Vertrauen in euch. Phil, wir wollen reden heute über eine Mannschaft, die nach der Hälfte der DEL-Saison, ich kündige schon mal an, das wird ein Teil sein. Wir werden über die Mannschaft reden, die nach der Hälfte der Vorrunde der DEL an der Spitze der Tabelle steht. Und wir werden reden über einen Olympiakader, beziehungsweise über die Chancen der Spieler von diesem Tabellenführer auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen.
Cliffhanger, yeah.
Wahnsinn, worum es da wohl gehen kann. Ich sag mal so, ich war in Frankfurt nach der Deutschlandcup-Pause bei dem Klassiker und wenn du mir dann gesagt hättest, die Adler holen aus den nächsten 8 Spielen 7 Siege, ich hätte es nicht geglaubt. Also das war da nicht zwingend abzusehen zum Anfang.
Vor allem aus den nächsten 8 Spielen 22 Punkte da, ne? Weil da auch die eine Niederlage, die du dann noch in Köln kassiert hast nach Penaltyschießen, die Älteren werden sich erinnern, nach sehr langem Penaltyschießen und ja, war so in Frankfurt noch nicht abzusehen. Das war noch so ein bisschen die Auswüchse der Partien, die du vor der Deutschlandcup-Pause hattest, mit den 4 Niederlagen in Folge abgeschlossen, mit der Niederlage auch zu Hause gegen Nürnberg, wo nicht viel zusammenlief.
Wer da nochmal reinhören will, ganz kurz, unsere letzte Sendung war eine ausführliche Sezierung der Krisenadler zu dem Zeitpunkt. Auch absolut, gerne da nochmal. Also wir können nicht nur Krise, wir können auch Tabellenführung.
Hörempfehlung. Ja, aber auch in Frankfurt, ne? Du hast Tom Pokel das erste Spiel gehabt hinter der Frankfurter Bande. Frankfurt war jetzt nicht zwingend besser. Mannheim hätte dieses Spiel auch gewinnen können, hat es jetzt aber auch am Ende jetzt nicht verdient gehabt. Das war dann schon in Ordnung, dass Frankfurt da den Heimsieg holt. Der Turning Point war so, und da habe ich jetzt auch am Sonntag nach dem Sieg über Augsburg nochmal gerade mit Zach Solo und Anthony Greco drüber gesprochen. Und die haben das auch bestätigt, war schon so dieses zweite Drittel in Köln. Als du 2-0 hinten lagst nach dem ersten Drittel, zweimal Überzahltreffer der Haie und dann musst du 2 Minuten 30 in Unterzahl im zweiten Drittel überstehen. Davon auch ein Großteil in 3 gegen 5. Teilweise sind die Spieler der Adler gar nicht zum Wechseln gekommen. Da ist natürlich die lange Bank im zweiten Drittel Kölner sehr lang eingeschnürt, aber Mannheim übersteht das mit viel Leidenschaft, viel Einsatz einfach, viele Schüsse geblockt, einen guten Maxi Franzrip, wie die ganze Saison schon zwischen den Pfosten, auch Johann Mattsson steht dem eben nichts nach. Und dann kommst du in diese Partie rein und kannst sie theoretisch auch noch nach 60 Minuten gewinnen. Verlierst sie dann nach Penaltyschießen, wie gesagt, aber kommst da komplett ins Rollen und zeigst von da an eine Leistung, die wir so in dieser Saison meiner Meinung nach noch nicht gesehen haben und die letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass Mannheim, wie du es ja gesagt hast, nach 26 Spielen dann auch an der Tabellenspitze steht.
Es sind auch Dinge, die ich sehe momentan vom Team. Ich bin ja jetzt, wie soll ich sagen, nicht unbedingt als der große Jubler bekannt. Hier an der Stelle, was Aber was ich gegen Bremerhaven gesehen habe, ich habe da ja auch geschrieben an dem Tag, dieses 4-0, das war ein Eishockeyspiel in der Dichte über 60 Minuten, in der Qualität über 60 Minuten, wie ich in den, jetzt sind fast 10 Jahre SAP Arena Pressearbeit kaum gesehen habe. Also wo ich mich kaum dran erinnern kann. Also klar gab es die mal, mit Sicherheit, aber das war so eins, wo ich dachte, dass wenn das das Limit ist, das das Team hat, oder wenn das das Team in sich hat, dann ist nach oben aber sehr viel. Also es war für mich wirklich ein perfect game. Ich tue mir normalerweise schwer, das in so eine Kategorie zu packen. Und aber das war ein Spiel, ich habe geschrieben, von einem der besten Spiele der Saison und fand das im Nachhinein fast noch ein bisschen wenig, weil du hast ja gesagt, wir haben ja auch für alle da draußen, die es nicht wissen, wir haben auch mal Kontakt, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Es ist nicht so, dass wir hinter verschlossenen Türen sitzen, sondern wir schreiben ja auch regelmäßig oder sprechen miteinander. Dieses Köln-Spiel war schon so ein Dreher. Du hast dann in Schwenningen sehr starken Auftritt hingelegt. Also wir müssen ja auch nochmal drüber reden. Du hast vorher, am Wochenende vorher daheim, gegen Dresden ein Spiel hingelegt, das war DL2-Niveau von beiden Teams. Also das hatte mit DL-Eishockey so gar nichts zu tun. Und klar, gewinnst du es irgendwie mit Hängen und Würgen hinten raus, hast dann noch Glück. Aber das ist wie, ich habe so auch Alex Ehl gefragt nach dem Spiel gegen Bremerhaven, ob es da irgendeine Erklärung für gibt. Und er hat gesagt, es gibt halt einfach Phasen während der Saison. Du hast so diese Phasen in der Saison, wo du einfach mal kein Bein auf den Boden kriegst und dann wieder fliegst. Auf der anderen Seite ist es halt schon jetzt auch was dir einfach zeigt, und wir haben es ja schon mal ein Stück weit angerissen, aber ich würde dann schon nachher gerne nochmal in die Tiefe auch gehen, woran sich das festmacht. Du hast ja auch dazu einen Text geschrieben beim MM. Was möglich ist und wie gut dieses Team auch sein kann. Also wir saßen ja Sonntag nebeneinander, erstes Drittel, und Matthias Plachter nimmt nach einer halben Minute die Scheibe in der Bewegung mit dem eigenen Drittel und schiebt, oder im Mitteldrittel, und geht da durch in die Offensivzone. Das war eine Szene, nach der du wusstest, hier ist halt vollkommen klar, wie das Ding laufen wird und wie es ausgeht. Dass es so hoch ausgeht, wie es am Ende war, war nicht abzusehen. Aber dass das Team kommt, dass das Team da ist und dass das Team momentan vor Selbstbewusstsein kaum laufen kann, das war so ein kleiner Moment. Aber du sitzt oben, denkst so, was passiert hier gerade? Also was ist da los? Das habe ich in der Form und der Selbstverständlichkeit lang nicht mehr gesehen. Und das ist für mich auch eine andere Qualität, als es zu Beginn der Saison war.
Ja, genau, wie gesagt. Also laufen können sie zum Glück sehr gut, ne? Schweben eigentlich mehr mit dem Selbstvertrauen übers Eis momentan. Ja, erinnere mich dran, die Bewegung von Plachter, als er den Puck da mitnimmt. Ich glaube, es war sogar im eigenen Drittel, Gegenspieler fährt auf ihn zu und fährt dann komplett ins Leere. Phasen, klar. Du hast natürlich auch schon zu Beginn der Saison eine Phase gehabt, eine starke, hast da die ersten, von den ersten 10 Spielen 9 gewonnen, hast da auch nur die eine Niederlage, auch da wird man sich erinnern, gegen Frankfurt gehabt, nach Verlängerung. Also es war jetzt auch keine Niederlage nach 60 Minuten, und weil du Alex Ehl angesprochen hast, sorry für den Ausdruck, aber Bombe wieder momentan spielt, also richtig, richtig stark, auch Bremerhaven wahrscheinlich auch sein bestes Saisonspiel gewesen, aber auch so einfach nach der Deutschland-Cup-Pause, auch nach dieser Verletzung, die er hatte, als er da 2 Wochen raus war, übrigens auch die Phase, in denen halt die Adler diese Spiele verloren haben, weil diese Losing-Streak hatten. Klar war er gegen Frankfurt wieder zurück, aber es war sein erstes Spiel nach der Verletzung, genau wie bei Tom Kühnhackel. Und die Tom Kühnhackel und Alex Ehl geben den Adlern, ich habe es ja auch schon ein paar Mal geschrieben beim MM, einfach so eine gute Balance. Du kannst sie überall einsetzen in der Offensive, sie erfüllen dir beide Parts und sorgen einfach dafür, dass die Mannschaft auch ins Rollen kommt, einen gewissen Rhythmus findet. Und wenn du die beiden nicht im Team hast, hast du einfach große Lücken da, die Adler auch mit ihrem Kader, kommen ja noch dazu, mit dem dünnen Kader so nicht gestopft bekommen einfach.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen schauen. Genau darauf, was sind denn die Gründe? Also du hast schon einen genannt, du kannst momentan mit vier Reihen spielen, du hast aktuell keine Verletzte. Auf der anderen Seite siehst du eben auch, du hast die zwei genannt, es fallen dir in einem Kader, der schon sehr, sehr gut besetzt ist. Klar, du hast Verletzte, Entschuldigung, Max Pänkin
Colin,
fällt länger, Colin Mähler.
genau. Colin Schlenker
Colin
ist
Schlenker, sorry.
angeschlagen noch, ja.
Ja, Nick Mähler ist ja bei der U20 aktuell. So
Genau.
rum. Aber sozusagen von dem, ich sag's mal, von dem Stamm, ist es halt auf der anderen Seite, ist so der wirklich der einzige Kritikpunkt, vielleicht, also momentan, oder wobei, wir kommen ja noch dazu, man hat ja nachjustiert, wenn halt ein Spieler ausfällt, dass du das Gefühl hast, das ist sofort, also wir kommen nicht drum rum, Eric Huber hat Spiel, also er bemüht sich, er versucht, aber wenn er aufs Eis kommt, es reicht nicht für gehobene DEL-Ansprüche. Punkt. Also das ist das, was du immer wieder siehst und das ist nichts gegen den Jungen, aber wir sind hier in einem Hochleistungsbereich und dann reicht es nicht. Und dann ist einfach eher die Frage, warum er auf einen anderen Spieler verzichtet. Und die Diskussion brauchen wir jetzt nicht mehr aufmachen, zumindest nicht heute Abend. Für mich ist es eher so, dass dann die Frage ist, ist der Kader tief genug? Und dass da ist eine Antwort gegeben, aber der Kader, der vorhanden ist, es ist so auffällig, dass also so eine klare Rollenzuteilung, wie du momentan hast in diesem Kader, habe ich das letzte Mal wahrgenommen. Und mir geht es jetzt nicht darum, wie die Saison geendet ist. Um den Vergleich geht es mir nicht, sondern einfach um die Wahrnehmung. War die Meistersaison, die erste Saison unter Pavel, wo du genau in jeder Reihe jeder Spieler seine Aufgabe hatte, wo du auch klare, wie soll ich sagen, die Reihen waren ja sehr klar. Also da ist ja sehr wenig durchgewechselt worden in diesem ersten Jahr, sondern es war sehr klar, wer da mit wem zusammenspielt und wer welche Aufgabe hat. Und da wird es keine Veränderung geben und keine Diskussion. Und du wusstest genau im Powerplay, wer wo. Also du hast, wie soll ich sagen, da musste wenig nachjustiert werden, sondern da hat es von Anfang an sehr, sehr früh geklickt. Und mir geht es jetzt gar nicht um das Klicken, sondern erstmal darum, dass du auch in diesem Kader sehr genau die Rollen zusammen hast. Ich glaube, du hast gefragt nach der Reihe um Solo, Cracko und Bennett am Sonntag auf der PK. Und das ist ja wirklich Pain in the Ass, hat's Aikins genannt. Das trifft's ja perfekt. Gegen die will ja keiner spielen.
So ist es. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass nicht bei allen Gegnern, aber bei vielen Gegnern, die keinen Bock haben, wenn diese Reihe aufs Eis kommt. Du hast es angesprochen, Balance, unglaublich ausbalanciert. Die Adler, das haben wir, glaube ich, auch in unserer Saisonvorschau schon so festgehalten. Aber eine Balance, die natürlich ein bisschen wackelt aufgrund der fehlenden Tiefe dann gerade im Sturm, ja, oder ein zartes Pflänzchen ist. Aber gerade diese Greco Solo Bennett Reihe, die schon seit dem ersten Vorbereitungsspiel zusammen ist und auch die einzige Reihe ist bisher, die noch nie verändert wurde, sonst hast du verletzungsbedingt auch mal hier und da eine Änderung gehabt. Ja, aber die auch von der Chemie einfach super zusammenpasst. Solo ist natürlich der Energiespieler, der auch Plays machen kann, der Spielen verlangsamen kann, der gut an der Scheibe ist, der mir gegenüber gesagt hat am Sonntag, ich habe noch nie mit so zwei schnellen Spielern gespielt wie Bennett und Greco. Ich versuche die Jungs einfach zu füttern und dann kommt immer was da am Ende dabei raus. Nicht immer ein Treffer, aber irgendwas produzieren sie immer. Natürlich Greco Bennett auch im Unterzahl. Sehr, sehr giftig. Nicht ohne Grund haben die Adler auch schon sechs Treffer in Unterzahl erzielt, mit Abstand die meisten in der Saison. Hat natürlich auch immer ein bisschen die Gefahr, das war auch am Sonntag gegen Augsburg so, dass du da auch mal eine Strafe ziehst. Also Greco hat schon hinterm gegnerischen Tor, kann ich mich erinnern, in dieser Saison schon in Unterzahl eine Strafe gezogen. Bennett war es jetzt am Sonntag im gegnerischen Drittel, als er nochmal an der Bande, ja, einfach nicht mehr nacharbeiten muss. Aber das sind natürlich so kleine Feinheiten, aber die Jungs sagen natürlich auch, wir haben im Training einen hohen Standard. Das erinnert mich tatsächlich auch an Pavel immer, als die Spieler gesagt haben, die Trainings sind härter als die Spiele. So ungefähr wurde es am Sonntag dann auch ausgedrückt. Pushen uns da sehr und sind jetzt gerade in den Flow gekommen. Und ich habe auch gemeint, jetzt ist natürlich auch gefährlich, 3 Spiele hintereinander, kein Gegentor bekommen. Jetzt hast du hier einen Blowout mit 7-0 gegen Augsburg. Wie schwer ist es da, den Fokus zu halten? Weil du hast gesagt, Alex Ehl hat gemeint, es sind Phasen. Und müssen ja auch ehrlich sein, die Hertha werden jetzt nicht bis zum Ende der Hauptrunde auf diesem Niveau agieren. Aber sie können es natürlich versuchen und sie werden es versuchen. Aber es wird auch wieder Spiele geben, wo man nicht zusammenläuft. Wobei in Mannheim, und da ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, auch wenn man oft drüber lacht, beziehungsweise nicht drüber lacht, aber schmunzelt vielleicht und gerade als Medienschaffende oder gerade auch als Fans, das ist ja sehr von Momentaufnahmen, also sagt, jetzt muss es funktionieren und wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es denn nicht? Und Dallas Eakins hat ja immer von einem Prozess gesprochen und natürlich erkennst du sehr viel, was in der ersten Saison war, was jetzt auch war. Ich meine, auch in der ersten Saison, also vergangene Saison unter Dallas Eakins, in der ersten vollen Saison, hast du nach 26 Spielen hast du die zweitbeste Abwehr gehabt. Jetzt hast du die beste Abwehr, weil du nur noch 50 Gegentreffer hast. Du hast bei den Torhütern, was Fangquote entsprechend natürlich dann auch nochmal zugelegt. Hast aber auch damals auch 10 Spieler, glaube ich, gehabt, oder 13 Spieler, die 10 Punkte haben. Hast du jetzt auch wieder, aber auf einem höheren Level einfach. Also mehr Punkte, mehr Scorer-Punkte und auch mehr die Tore verteilt auf einem gewissen Level. Also dieser Prozess, das stimmt natürlich schon, den man jetzt immer besser sieht. Also Dallas Eakins verfolgt schon einen Plan. Das stand auch nie außer Frage. Aber jetzt momentan scheint er gerade sehr, sehr gut zu reifen einfach.
Ja, was halt auffällig ist, wenn du dir die Topscorer anschaust, also die Top-Torschützen vom Team, sind 4 Neuzugänge unter den Top 5. Also das ist halt schon auch nochmal ein Punkt. Du hast dir schon, wir müssen jetzt nicht jeden Spieler einzeln durchgehen, aber dass Nick Mattin wieder so schnell wieder auf diesem Straubing-Niveau ist und wieder so dominant ist und die Dinger rein, also das Tor am Sonntag, dieser Schuss aus dem Winkel, Handgelenk, den darfst du als Torwart eigentlich, also ich dachte von oben, den musst du unbedingt haben, aber what the fuck, ey? Also, dass er wieder auf dem Niveau angelangt ist, dass das so gut funktioniert, das ist schon beeindruckend, war auch nicht zu erwarten. Ja.
Ja, vor allem in einer Phase bis dahin, es war glaube ich in der 11. Minute, als das 1-0 gefallen ist.
Ja.
Du bist zwar wie die Feuerwehr rausgekommen, hast ja auch gleich diesen Faustkampf gehabt von Solo gegen Bastecker. Wolltest da schon ein Zeichen setzen, aber so die Riesenchancen hast du gar nicht gehabt, die ersten 11 Minuten. Und das war auch so ein Gefühl wie, also so sah es von oben für mich aus, Mertinen nimmt Greco mehr oder minder so ein bisschen die Scheibe ab und haut die halt mal in die Maschen oder so, von wegen jetzt haut sie halt mal rein. Und wenn du natürlich so einen Spieler hast, und davon haben die Adler jetzt in dieser Saison neben Mertinen vielleicht noch ein, zwei andere, dann ist das natürlich immer ein Faustpfand. Ich meine, das hat Berlin in den letzten Jahren auch stark gemacht, dass du da ein, zwei, drei Unterschiedsspieler hattest, die dann halt auch mal aus einer Einzelaktion oder aus dem Nichts mehr oder minder dann halt mal den Treffer machen und dein eigenes Spiel so ins Rollen bringen.
Ja, aber da ist schon brutale Qualität dazu gekommen. Wie schützt das Tor in Überzahl? Also wie er den einfach oben reinlegt, so mal lässig. Geil. Zu Schütz noch ein kleiner Satz wegen dem Penalty-Shootout in Köln. Leute, an alle Seiten, an Fans, holt mal Luft, entspannt euch mal, lacht drüber. Das Interview bei Magenta danach war so cool und damit hätte es eigentlich auch, also ich habe den Instagram-Post nicht gebraucht, aber manchmal ein bisschen über den Dingen stehen und lachen können. Ich weiß, ist schwierig als Fan, aber wäre manchmal ganz schön. Also es war ja eigentlich eher so ziemlich lustig und cool, wie er damit umgegangen ist. Das war eine sehr entspannte Nummer. Aber lass uns noch mal so ein bisschen drauf schauen. Ich finde, du hast die zwei vorhin erwähnt, aber auch die Torhüter weiter überragend. Also das ist, was du da für ein Duo zusammen hast, weiß nicht, wann das letzte Mal in Mannheim so ein Duo am Start war, die sich auch die Starts so aufteilen, wie sie es tun. Und das mit der Qualität abliefern, wie sie beiden tun. Also das ist, weiß nicht, meine Frage wäre, hat sich da für dich bisher schon eine 1A rausgebildet oder ist das vollkommen, wir würfeln und gucken dann?
Ja, schwer. Schwer natürlich. Franz Ripp hat mehr Einsätze gehabt jetzt in den ersten 26 Spielen, aber auch weil Mattsson einfach verletzt oder krankheitsbedingt gefehlt hat. Der hat es da leider schon zweimal erwischt. Mattsson hat dafür mehr Spiele gewonnen. Also es ist total ausgeglichen. Und nochmal, du hast diesen defensiven Baukasten ja schon mehr oder minder auch gehabt. Hast dann noch einen Mäthinen dazu, hast einen Dan Renouf dazu geholt, ein absoluter Abwehrchef meiner Meinung nach, der hinten den Laden aber mal richtig sauber hält, den du richtig anziehen kannst. Wenn der in den Zweikampf geht, weiß er, was er macht. Nicht, dass er jetzt eine 100%-Quote hat, wer hat es schon? Er will dann nicht in der Liga spielen, aber dass er richtig, richtig gut einfach hinten den Laden zusammenhält. Und dann holst du halt da noch mit Franz Reb und Mattsson hat richtig Qualität rein. Und wie gesagt, Franz Reb hat momentan mehr Spiele gemacht, aber wenn jetzt die Playoffs starten, könnte ich dir nicht sagen, ob du ja jetzt hier mit einer klaren Nummer 1 zwischen den Pfosten startest oder
Willst
nicht.
du mal was Lustiges hören zu den beiden? Von wegen 1A und 1B. Ich habe mal die
Immer.
Zahlen aufgerufen. Safe Percentage beim einen 93,59, beim anderen 93,49 und Gegentore pro Spiel beide mit 1,73.
1,77, ja.
Es ist vogelwild. Safe above Ligaschnitt ist Franz Repp vorne, aber hat halt auch mehr Spiele. Also das passt halt mit der Abwehr auch zusammen. Aber auch das Powerplay, ich meine, es ist noch nicht so lange her, da haben wir drüber gesprochen, sie ziehen keine Strafen, Powerplay trifft nicht mehr, PK ist schlecht. Jetzt haben sie am Wochenende, du hast es im Vorgespräch gesagt, hau mal die Zahl raus.
Ja genau, jetzt am Wochenende in Straubing und zu Hause das Spiel gegen Augsburg hast du 66% Powerplay-Quote gehabt, also zwei Drittel deiner Powerplays waren glaube ich 6 von 9 Situationen hast du genutzt. Ich meine, in Augsburg alle drei Situationen genutzt, teilweise ja im ersten Powerplay, um da kurz einhaken zu dürfen. Da hast du auch ein bisschen gesehen, dieses Selbstvertrauen, ne, und das Selbstverständnis, weil da lief sehr wenig zusammen, die ersten 60, 70 Sekunden. Dann hatte Mannheim aber in die Aufstellung gefunden und dann ging's ratzfatz. Also dann Michaelis, Schütz, Reichel, drin das Ding, fertig. Am Ende, das hat dann darin gegipfelt, dass du in deiner letzten Powerplay-Situation, also in deiner dritten mit Justin Schütz 10 Sekunden gebraucht hast. Natürlich kommt es immer drauf an, gewinnst du das Anspiel etc., aber so viel dazu. Also 66% Powerplay-Quote, 100% PK. Ich habe die letzten Gegentore, wie schon angesprochen, in Unterzahl hast du in Köln bekommen. Also ist jetzt auch schon wieder 4 Spiele her. Also 4 Spiele ohne
Letztes Gegentor in
Unterzahl.
Schwenning.
War das Unterzahl? Tatsächlich?
Nee, nicht Unterzahl, sondern
Also
überhaupt letztes
letzte
Gegentor in
Gegentor,
Schwenning war so
genau.
gemeint.
Was
5
aber.
Minuten 12 im letzten Drittel, also seitdem seit 100, fast 195 Minuten.
Ohne Gegentreffer und Powerplay und PK zusammengefasst, allein am vergangenen Wochenende bist du bei 166% und das ist natürlich ein außergewöhnlicher Wert.
Jetzt habe ich vergessen, ich wollte irgendwas noch ergänzen dazu, weil mir das noch wichtig war. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber ja, nee, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Haben wir noch Themen? Weil wir könnten dann sozusagen sagen, wir haben noch einen Neuzugang, über den wir kurz reden wollen.
Ja, wir haben es
Oder?
hier über Kadertiefe gehabt. Ich habe es auch so geschrieben beim Spiel gegen Straubing immer mal wieder was Neues. Die Adler haben Mitte des ersten Drittels eine Pressemitteilung rausgehauen und haben
Ja.
natürlich auf ihren sozialen Netzwerken rausgehauen, dass sie Brandon O'Donnell in vergangenen Jahren von 21 bis 25 bei der Düsseldorfer EG in Diensten ist dann jetzt zu Cometa Brno, also dem tschechischen Meister, gewechselt, allerdings nicht schon im Sommer. Er wurde nachverpflichtet und wurde dort aber nicht glücklich und ist jetzt in
Ja.
Mannheim Punkt pro Spiel gemacht in der Abstiegssaison. Powerplay-Spieler, rechter Pullikreis, ist sein Zuhause, Mods Direktschuss. Aber ich glaube, ich habe erst
Ja.
die Gelegenheit, in den kommenden Tagen mit ihm zu sprechen bei den Adlern. Er ist ja jetzt seit dem vergangenen Wochenende da. Aber wir haben doch jemanden, habe ich gehört, der ihn sehr, sehr gut kennt und besser als wir beide. Und dann lassen wir ihn doch mal sprechen.
Ja, über 20 Tore pro Saison in Düsseldorf, muss man auch noch sagen. Also der weiß, wo die Bude steht. Und den Rest erfahrt ihr jetzt von einem, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat, der mit ihm jahrelang in Düsseldorf zu tun hatte. Bernd Schwickerath wird euch alles sagen, was ihr über Brandon O'Donnell wissen müsst.
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich der bin, der euch jetzt hier alles erzählen kann, aber ich kann euch zumindest von seiner Zeit in Düsseldorf erzählen, denn die war sehr erfolgreich, jetzt nicht fürs Team, ne? Ihr wisst, wo die TG heute steht, aber zumindest er persönlich hat, glaube ich, eine echt gute Zeit gehabt, wollte ja nicht umsonst jetzt wieder zurückkommen und viele Fans hätten ihn doch gern wieder gesehen und das liegt nicht nur daran, dass er halt ein super Spieler ist, sondern vor allen Dingen auch daran, dass er ein sehr netter Kerl ist, gerade abseits der Eisfläche. Aber ihr interessiert euch ja vor allen Dingen dafür, was auf dem Eis passiert ist und das sah echt gut aus. Also er hat fast einen Punkt pro Spiel gemacht, der war wirklich in den letzten 4 Jahren hier der mit Abstand beste Düsseldorfer Stürmer. Und das liegt natürlich vor allem daran, dass er einen unfassbaren Schuss hat. Ein bisschen wie Matthias Plachter, ne? Rechter Bullikreis in Überzahl, kann er schön die Direktschüsse abfeuern, aber er kann auch wirklich laufen, er kann sich durchdengeln und alles Mögliche. Da sind wir aber auch gleich bei einem kleinen negativen Teil, denn man darf nicht vergessen, Brandon O'Donnell interessiert sich für das gegnerische Tor schon deutlich mehr als für das eigene Tor. Das heißt nicht, dass er gar nicht defensiv spielt, aber er ist jetzt nicht der, der immer als allererstes zurückrennt und er stand auch bei relativ vielen Gegentoren in den letzten Jahren auf dem Eis und letztes Jahr hatte er auch eine Minus irgendwas, wobei ich überhaupt kein Freund von Plus-Minus bin, weil bei ihm muss man da auch speziell nämlich sehen, dass wenn er auf dem Eis war, die Torhüter wirklich nicht viel gehalten haben, die waren deutlich unter 90% mit der Fangquote und es lag halt auch nicht immer nur an ihm, er hatte jetzt auch nicht immer die besten Mitspieler, wurde ständig in den Reihen hin und her getauscht, was natürlich auch daran lag, dass er mal ausgefallen ist, andere sind ausgefallen, dann gab es irgendwelche Reihenumstellungen, weil es halt nicht gelaufen ist. Ich glaube, wenn er sich wirklich dauerhaft in einer Reihe festspielen kann, so wie das vergangene Saison dann am Ende war mit Alex Hill, den ihr jetzt auch gut kennt, und mit Tyler Godet, den ihr auch kennt, dann kann das richtig gut funktionieren. Wenn er heute mal die Reihe spielt, morgen die, übermorgen die, dann weiß ich nicht, ob er so richtig effizient ist, aber wenn man eine gute Rolle für ihn findet und ihn vor allen Dingen in Überzahl spielen lässt, dann ist er wirklich ein überragender Mann, weil er, wie gesagt, diesen krachenden Schuss hat und weil er echt was versucht. Manchmal versucht er ein bisschen viel auf eigene Faust, aber ich habe das in Düsseldorf immer so ein bisschen dahingehend definiert, dass er halt nicht die besten Mitspieler hatte und dachte, komm, bevor der den Puck immer ist, lieber selber, in Mannheim mit so einem Luxuskader dürfte das ein bisschen was anderes sein. Da wird er, glaube ich, häufiger mal die Pass-Taste drücken und den Puck auch wieder abspielen. Zumindest, wenn er ihn dann wieder bekommt und dann seinen Direktschuss loslassen kann. Also, Brandon O'Donnell auf jeden Fall super Spieler. Ich mag ihn auch persönlich sehr gerne. Das ist echt einer, auf den ihr euch freuen könnt. Ja, und vielleicht freut ihr euch auch irgendwann, wenn die DEG mal wieder hochkommt. Ne? Aber ich glaube, das kann noch ein paar Jahre dauern. Also, schöne Sendung euch. Tschö.
Wer es noch nicht weiß, Bernd könnt ihr hören bei Bissl Hockey. Jeden Tag unter anderem mit 10 Minuten Hockey, wer es unterstützen mag. Die Kollegen sind des Wahnsinns, das jeden Tag aufzunehmen, Kollege Fetzer und er. Ihr könnt ihn lesen bei der FAZ und der Rheinischen Post und auf allen sonstigen Kanälen auch folgen. Danke, Bernd, dafür. Wir haben gesagt, wir wollen reden über die Olympischen Spiele. Heute kamen 59 Tage, sind es noch bis zum ersten Puckdrop im Herrenturnier. Und wir wollen mal auf die Olympiachancen der Adlerspieler schauen im zweiten Teil der Sendung und haben uns da was überlegt. Vorweg wollen wir noch ein bisschen drüber reden, Phil, wie die Bedingungen so sind, was man so hört, oder wollen wir es uns, lass es uns vorher machen.
Ja.
Es gab letzte oder vorletzte Woche ein Interview von Peter DeBoer, der im der ehemalige Coach der Dallas Stars, einer der erfolgreichsten NHL-Coaches der letzten Jahre, der über die Bedingungen gesprochen hat in Mailand. Und die Diskussion gibt es schon länger, aber damit nahm das Ganze in Kanada dann nochmal ziemlich Fahrt auf, weil es ist nun klar, dass das olympische Eis kürzer sein wird als eine NHL-Fläche. Das soll heißen, es wird nochmal kleiner sein. Man schätzt so 1,20 Meter. Wir reden hier von der großen Halle. Es gibt ja 2 Hallen, in denen gespielt wird. Das heißt, die Fläche wird noch mal kleiner sein als die eh schon kleinere NHL-Fläche. Die Halle ist bisher nicht fertig. Momentaner Stand wird sie 3 Tage vom ersten Frauenspiel fertig sein, was man hört. Der Boer meinte auch in diesem, er war da in einem Sportsradio zu Gast als Talkgast, dass auch die Wege in der Halle eine Zumutung seien, Sanitäranlagen, sonstiges vor Ort, dass wenig fertig sei, man aktuell, dass es ein Wahnsinn sei, da sozusagen da drin überhaupt spielen zu wollen in der kurzen Zeit. Das Ganze hat auch deshalb für ziemlichen Wirbel gesorgt, weil es ja diese Vereinbarung gibt, NHL und IOC und IIHF, die ja der Veranstalter sind des Olympischen Turniers. dass das jetzt sozusagen, dass man wieder zurückkehrt und die NHL mehr oder minder ihr Milliardentheater zur Verfügung stellt und aber die Bedingungen einfach dafür überhaupt nicht vorhanden sind. Nach meinen Kenntnissen ist es auch so, dass die NHL jetzt Leute abgesondert hat, die vor Ort unterwegs sind, um sich das Ganze anzuschauen. Es ist spannend, ne? Aber die zweite Halle scheint auch, die ist wohl ein bisschen weiter weg, hast du mir vorhin erzählt.
Also sie liegen halt weiter auseinander. Christian Rotter wird ja für uns in Mannheim morgen auch vor Ort sein. Ich habe mal mit beschäftigt. Und es ist ja so, dass die Top-Teams im Eishockey-Zirkus tatsächlich in der großen Halle spielen werden, also vor allem USA, Kanada und Deutschland trifft ja auf die USA in der Vorrundengruppe, auch auf Lettland und Dänemark, und diese beiden Partien werden in der kleineren Halle stattfinden. Ist natürlich schon ein bisschen Fahrerei. Das hat auch jetzt Ende Oktober noch nicht so weit aus, sie wird wohl aber rechtzeitig fertig sein. Also da kann man Eishockey spielen, aber schwer vorstellbar, dass zum Beispiel für ein Spiel oder wie auch immer, bis vielleicht die große Halle dann auch richtig steht. Aber es geht mal davon aus, dass er rechtzeitig fertig ist, dass da überhaupt USA oder Kanada oder das heißt Finnland, Schweden da überhaupt einen Fuß reinsetzen werden mit ihren NHL-Stars.
Ja, also es ist
irre.
Also wir reden über das größte Eishockey-Turnier der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre, wann war es das letzte Mal NHL dabei? 2014
in Sochi.
14 ja. Noch, ne? In Sochi ja. Noch dabei. Das größte Turnier wird natürlich für alle für immer und ewig 2010 bleiben. Sidney Crosby in der Overtime in Vancouver. Anderes Thema. Aber das Frauenturnier geht am 5.2. los. Die deutschen Damen starten gegen Schweden, haben Japan, Frankreich, Italien in der Gruppe. Und die große Arena mit 14.000 Plätzen ist bisher noch nicht so ganz fertig, sagen wir mal so. Also es nimmt absurde Züge an, sich das irgendwie vorzustellen. Auch dass die Eisfläche, es geht ja auch immer um Orientierungspunkte und du hast ja auch eine Vorbereitung. Bei der NHL ist es nun mal so, ich bin in der Woche vom Start des Männerturniers in USA. Also ich werde sozusagen die letzte NHL-Woche dort sehen. Grüße an der Stelle an den Overseas-Kollegen. Wir werden auch bald wieder eine NHL-Folge aufnehmen. Also Thorsten. Und du hast ja dann eigentlich kaum Zeit, dich umzustellen. Und dann ist aber immer die Fläche noch mal kleiner. Ich frage mich auch, ob das in der Nominierung eine Rolle spielt. Weil, wie soll ich sagen, stell einfach nur Schränke dahin. Also viel Platz zum Bewegen hast du ja nicht.
Naja, so ist es. Also NHL ist ja schon krass, ne? Wie du sagst. Die letzte Woche davor ist ziemlich knapp, aber auch vor dem Olympiastart einfach. Also viel Vorbereitungszeit hast du nicht. Und vor allem die Finalisten, die dann die Olympia-Goldmedaille unter sich ausspielen, fliegen quasi dann direkt danach auch wieder zurück, weil die NHL dann weitergeht. Mhm. Also auch groß. Jetzt, was wir zum Beispiel auch von Olympia 2018 die deutschen Bilder kennen, hier feiern im deutschen Haus oder was auch immer. Das wird jetzt beim Olympiasieger aus dem Eishockey mit hoher Wahrscheinlichkeit dann bei Olympia 26 nicht geben, weil da sehr, sehr viele NHL-Spieler, vielleicht sogar ausnahmslos NHL-Spieler im Team sind und die dann alle wieder schnellstmöglich zu ihren Clubs zurück müssen, weil sie dann auch schon wieder in der Liga gefragt sind.
Ja, wobei, ich erinnere mich dran, dass die deutschen Olympiasieger, die DEL ging dann auch relativ bald weiter, 18, da waren dann die deutschen Olympiasieger, sondern Silbermedaillengewinner, da haben die Adler in Schwenning gespielt. Mhm. So viel Presse habe ich noch nie in so einem engen Raum wie damals erlebt nach dem Spiel da. Da war wirklich die Hölle los und Interviews mit allen und Kameras und du dachtest, was geht denn hier ab? So kann es auch sein. Zum Vergleich am Sonntag war es relativ einsam im Verhältnis dazu. Aber lass uns dann einfach mal drauf schauen. Also Kanada, nur NHL-Spieler, bis auf Nick Mattin.
Ja.
Aber lass uns sozusagen auf die Deutschen schauen. Und mein Gedankengang war, wir gehen sozusagen von hinten nach vorne durch. Und dein Vorschlag war, lass es uns in drei Kategorien packen. Kein Thema, Wackelkandidat und Olympiateilnehmer. Mhm. Ich hoffe, ich habe keinen Namen vergessen. Es könnten auch Namen dabei sein, wo wir direkt sagen, kein Thema oder so, aber es waren ja auch Spieler beim Deutschlandcup dabei, wo wir uns Maximilian Franzrepp ist für mich, ich schwanke zwischen Teilnehmer und Wackelkandidat. Ich finde, in der DEL gibt es keinen besseren deutschen Torhüter momentan. Ja. Also für mich auch deutlich vor, okay, Niederberger ist jetzt eh länger verletzt. War jetzt verletzt. Ist das noch? Ich weiß es gerade ehrlicherweise nicht.
Er hat am Wochenende nicht gespielt. Bibo hat
gespielt. Aber auch egal, so das sind Strahlmeier, egal wer. Also ich finde Franz Ripp überragend. Also deswegen ist für mich eher in die Kategorie Olympiateilnehmer denn Wackelkandidat. Aber wie soll ich sagen, die Frage, ob du als Zweiter, also du wirst als, ich gehe davon aus, dass Grubauer alle Spiele kriegen wird. Du hast ein Back-to-Back gegen die USA. Vielleicht ist dann auch schon die Vorrunde ein Stück weit entschieden im Sinne von bist du Zweiter oder nicht? Also bist du Zweiter oder nicht? Also wenn du die Punkte gegen die USA brauchst, hast du vorher was falsch gemacht. Dass der da vielleicht ein Spiel kriegen wird, der zweite Torhüter. Ich sehe ihn als Nummer zwei momentan. Also ich glaube, ich gehe momentan davon aus, dass das Torhüter-Trio Tiefensee, Grubauer, Franz Ripp heißen wird.
Ja, also ich sehe es auch. Also ich kann es nachvollziehen, dass du da schwankst zwischen Olympiateilnehmer und Wackelkandidat. So ist es bei mir auch. Ich sehe ihn eigentlich von seiner Leistung her als Olympiateilnehmer mit Schwank halt zum Wackelkandidaten, weil es wird darauf ankommen, ob Niederberger rechtzeitig fit ist. Einfach aus dem Grund, Niederberger hat natürlich ein gewisses Standing, nicht nur in der Liga, sondern auch beim DEB. Mehrfacher Meister-Goalie, Silbermedaillengewinner mit dem DEB geworden, hat auch so bei Weltmeisterschaften schon seine Klasse nachgewiesen. Ich glaube, das ist dann auch schon ein Faktor, auch wenn er jetzt in der vergangenen Saison und bisher bis zu seiner Verletzung noch nicht das gespielt hat, was er spielen kann. Aber das Standing spielt eine gewisse Rolle. Und dann hast du Tiefensee angesprochen, hatte jetzt vergangene Woche den Call-up bekommen, aus der ECHL hoch zu den Texas Stars in die AHL. Hat er auch gleich in seinem ersten Spiel 4-1-Sieg feiern dürfen. Mhm. Sprich, nur ein Gegentor, ich glaube 96, irgendwas Prozent Fangquote.
Und den Hut tragen, Spieler
gewählt. Ja. Durch den Cowboy-Hut da Hut. In Texas. Dann tragen in der Kabine individuelle Auszeichnung des Teams direkt bekommen. Ist natürlich, wenn er so weiter hält, in der ECHL hätte man drüber streiten können, glaube ich, um jetzt auch mal Arno noch kurz mit reinzunehmen als Ex-Adler, ob er da überhaupt für den Olympiakader interessant ist. Wenn er natürlich in der AHL seine Leistung zeigt, ist er es definitiv, gerade Stichwort kleineres Eis. Es sind ja auch für Torhüter immer andere Winkel, die sich daran gewöhnen müssen. Da hat natürlich Grubauer als NHL-Torwart sowieso gesetzt, aber auch dann Tiefensee als jemand, der gerade drüben spielt, die Nase vorn. Und dann kommt es für mich tatsächlich darauf an, ob Niederberger fit ist. Sollte er nicht fit sein oder nicht diese Form haben, tatsächlich, dass er wirklich, ja, ich sag's mal, unterirdisch ist, was er momentan vor seiner Verletzung definitiv nicht war, aber könnte ja sein, dann ist Franz Ripp für mich auch dabei. Und wer dann Nummer 2 oder Nummer 3 ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe es auch so, die Nummer 3 wird kein Spiel bekommen und die Nummer 2 wahrscheinlich 1. Und dann, wenn du dann weiterkommst, beziehungsweise die K.O.-Spiele, dann wird eh Grubauer zwischen den Pfosten stehen, meiner Meinung nach. Auch wenn er jetzt erst wieder den ersten Einsatz seit Ende Februar hatte oder 22. Februar oder so für die Kraken.
Wenn wir jetzt über jede Spieler so lang reden, dann haben wir eine 3-Stunden-Sendung vor uns. Nein, also holt nicht, euch was zu trinken, nehmt einen Snickers, wenn euch der Hunger packt oder wie der Spruch heißt. Wenn es wieder länger dauert oder so. Ne? Ja, wenn es wieder länger dauert, ja.
Aber es ist natürlich eine spezielle Position.
Ja, ist eine ganz spezielle. Und aber ich finde das auch wirklich, es ist vielleicht nicht die Entscheidende, wer dann hinten dran ist, aber es hat ja auch einen unglaublichen Wert für die Spieler. Es hat eine hohe Bedeutung. Und es ist natürlich auch so eine Once-in-a-Lifetime-Nummer, da kommen wir noch zu dem Spieler, der das mir ja auch so sehr ausführlich, könnt ihr nachhören, erzählt hat. Folge 100 schon mal als Spoiler, um wen es geht. Tobias Forler würde ich kein Thema nehmen.
Bin ich dabei?
Habe ihn tatsächlich auf dem Zettel gehabt, weil er ja ein Nationalspieler war, schon auch internationale Turniere gespielt hat.
Auch schon eine WM gespielt hat, ja. Definitiv, aber bin ich bei dir.
Leon Gawanke. Ganz, ich sag's mal so, es kommt noch ein deutscher Verteidiger aus Mannheim, den ich aktuell vor ihm sehe, leistungstechnisch. und den ich eher bei Olympia sehe als ihn. Das ist natürlich auch die Frage, brauchst du, was hast du an Offensivverteidigern? Also was hast du an Verteidigern, die du, du hast mit Schuber und Seider 2, die dir das Spiel auch von der blauen Linie machen können. Und dann ist irgendwie, dann, wie soll ich sagen, so manche Spieler aus Straubing und so sind nicht so gern gesehen beim DEB. Die werden da nicht nominiert, obwohl sie Spieler des Monats werden. Also Marcel Brandt natürlich. Deswegen, ich tue mir schwer, ehrlicherweise. Ich sehe ihn eher draußen als drinnen momentan.
Ja, ich habe ihn tatsächlich auch als Wackelkandidaten. Einfach aus dem Grund mit der Frage, brauchst du eben diesen Offensivverteidiger noch oder nimmst du da lieber jemanden mit, der einfach defensiv stärker ist? Also ist jetzt kein Geheimnis, Leon Gawanke verfügt über sehr, sehr, sehr gute Offensivqualitäten, von denen, die in Deutschland spielen, wahrscheinlich ja die besten, hat aber dann defensiv doch den einen oder anderen Wackler immer mal wieder drin. Und dann ist wirklich die Frage nach der Rolle. Und deswegen für mich ein Wackelkandidat, den aber da muss man den Reihenpartner natürlich mitnehmen, den du schon angeteasert hast. Das ist Lukas Kälble. Ja. Die spielen natürlich in Mannheim zusammen. Die haben jetzt im Deutschlandcup zusammengespielt. Also Harry wollte die beiden natürlich auch nochmal auf internationalem Niveau nebeneinander sehen, wie die da agieren. Von daher könnte das natürlich schon eine Überlegung sein und spricht dann auch für Leon, dass er dann vielleicht doch dabei ist als Pärchen zusammen mit Lukas Kälble. Aber dieses muss es noch dieser Offensivverteidiger sein, das ist so ein bisschen der Punkt. Auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch mehr Verteidiger mit, also du hast ja eine gewisse Anzahl an Verteidiger und lässt dann vielleicht Gawanke auch gegen Dänemark, Lettland da spielen, weil er natürlich schon eine Waffe ist mit seinem Schuss und auch sein Passspiel, in der Spieleröffnung keine Frage. Aber diese riesen, die großen Brocken, darum geht es ja ein bisschen. Also nimmst du da nicht lieber einen defensiv starken mit. Wobei, da müssen wir ja auch ehrlich sein.
Willst du gleich weitergehen dann?
Teams nächsten? Wie USA oder so, natürlich nur ums Ergebnis geht und nicht ob Sieg oder Niederlage, meiner Meinung nach. Meinst du damit Lukas Kälble?
Ja, du hast ihn ja schon.
Ja, genau. Also ist auf jeden Fall, bin ich wie bei Franz Reb eher. Für mich ein Olympia-Fahrer, aber mit Richtung halt Wackelkandidat. Ich finde, er spielt in Mannheim eine absolut grundsolide Saison, war auch gerade vor der Deutschlandcup-Pause auch ein bisschen torgefährlicher dann auch, obwohl er an der Seite von Leon Gawanke spielt, hat er da dann eher doch den defensiveren Part. Macht seine Aufgaben sehr, sehr zuverlässig. War ja dann auch verletzt oder ist verletzt vom Deutschlandcup zurückgekommen, hat ja leider nur ein Spiel absolviert. Für mich aber schon einer, den du definitiv dann gebrauchen kannst und der natürlich auch, aber wie Leon Gawanke auch, aber auch das kleinere Eis kennt von drüben, was auch hilfreich sein wird.
Ich hänge mich mal raus, Olympiateilnehmer. Weil er einfach nochmal gegenüber dem ersten Jahr einen deutlichen Sprung gemacht hat. Also ganz anders da ist für mich, wie gesagt, ich habe es ja vorhin, ich weiß, schwer zu vergleichen, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, würde meine Wahl auf ihn fallen. Deshalb halte ich ihn für gesetzt, weil ich nicht so viele deutsche Verteidiger dann noch in der DEL sehe, die momentan vor ihm sind.
Wobei man natürlich sagen muss, sorry, ganz kurz, Lukas spielt natürlich links, Leon rechts, also ja. Du wirst nicht entscheiden, ob er oder, also ob Lukas oder
ja, schon
Leon,
klar.
Sondern, aber ja.
Aber der spielt für mich eine wirklich gute, das ist so ein Spieler, wenn du ihn nicht siehst, ist es gut, was er macht. Wenn er dir nicht auffällt, dann weißt du, hat er einen guten Job gemacht. Und und das meine ich positiv an der Stelle. Abwehr habe ich niemanden vergessen, ne? Wollen wir. Mettin kriegt keinen deutschen Pass mehr für Olympia. Oh, da ist er bei Team Kanada auch gesetzt, insofern.
So, sowieso, ne? Mit
seinem, ja, mit insofern. Sturm. Ich fange mal an. Maximilian Heim. Kein Thema.
Kein Thema.
Yannick Broske. Auch kein Thema.
Ja.
War beim Deutschlandcup dabei. Matthias Blachter. Ich sehe ihn eher nicht drin, ehrlich.
Ich sehe ihn auch nicht drin, einfach aus dem Grund auch qualitativ sicherlich dafür prädestiniert, so ein Turnier zu spielen. Ich sehe ihn aber nicht im System Harry Kreis, der ihn ja auch, als er fit war in den vergangenen Jahren, nicht mitgenommen hat, auch teilweise als um die Rolle der Geschwindigkeit ging, der nicht diese Rolle ausführt und ausfüllt und deswegen auch für mich ja jetzt kein Thema ist da vielleicht nicht der passende Begriff, ja. Aber ich sehe ihn am Ende nicht im Kader stehen.
Ja, ich aus den Gründen auch nicht. Man muss natürlich auch sagen, Sturm hast du viele Plätze, die einfach schon mal vergeben sind.
Absolut.
Wir brauchen sie jetzt nicht alle aufzählen, aber ob es ein Stachowiak ist, jetzt ist eine Frage, aber Peterka, ein gewisser Tim Stützle ist ja wahrscheinlich, stimmt, der ist ja vornominiert, ja genau, du hast ja schon diese Nominierten dabei. Nico Sturm, du hast so viele Spieler, wo sozusagen, also du hast da gar nicht mehr so viele Plätze zu vergeben.
Ja, und die Plätze, die zu vergeben sind eigentlich ja die Bottom Six Plätze.
Also Samanski auch dabei, genau, ja.
Genau, also für Scoring, Leon Dreiseitel, Stützle, Peterka, ne? Also
ach, Dreiseitel, da war ja auch noch, ne? Der spielt nicht schlecht, oder?
Der soll ganz gut sein, habe ich gehört, ja. Okay. Also für Scoring hast du natürlich die Jungs und Matthias Plachter ist der natürlich einer, der Scoring bringt, der natürlich auch Scheibenkontrolle hat und alles, gar keine Frage. Aber die Rollen, die noch frei sind, darum geht's am Ende.
Ich heb da mal so zwei Rollenspieler auf, die noch ganz spannend wären und komm mal erst mit Marc Michaelis.
Von der Historie, von der Klasse, was er aufs Eis bringt, auch diesen Step, den er jetzt entwicklungsmäßig gemacht hat. Und ich meine nicht von seinem Spiel, dass er das spielen kann, hat er schon vorher gezeigt. Nicht immer in Mannheim, aber in seiner Karriere. Und jetzt aber diesen Entwicklungsschritt vor allem noch mit dem Zeh auf der Brust damit umzugehen. Das hat er ja auch gesagt, vergangene Saison in Mannheim, dass er da noch lernen muss, dass er da auch, ich wiederhole das Wort, aber gerne, in einem Prozess ist. Und jetzt halt eben siehst du, dass er da deutlich befreiter aufspielt, ist Mannheims Topscorer mit 25 Punkten in 26 Spielen. Für mich von seiner Klasse her und von den Rollen, wenn man das schaut, ich bin jetzt so bei dritte Reihe, zweite Reihe, so ein bisschen, ist ein Marc Michaelis, der auch durchaus in Nordamerika hätte eine Karriere haben können. Das darf man auch nicht vergessen, kam Corona dazwischen, kam Verletzungen dazwischen, ist für mich im Olympiakader, ist für mich ein Olympiateilnehmer.
Für mich auch und ich sage jetzt mal was ich sonst nicht unbedingt drauf von mir gebe, aber es gibt tatsächlich niemanden von den Spielern, dem ich so wünsche, dass es klappt. Hört nochmal in die Sendung 100 rein, halbe Stunde mit ihm gesprochen, wie er erzählt hat, seine Zeit in Toronto oder in Vancouver, seine NHL-Zeit konnte er nie genießen. Weil Corona, er war ja in dieser Taxi-Squad dabei, Olympia stand dann für ihn nicht zur Debatte, das wäre vielleicht sozusagen seine einzige Möglichkeit, Olympische Spiele zu spielen. Und also von Herzen und für mich auch Teilnehmer, also was die Qualität angeht, was den Typen angeht, glaube, da gibt's wenig Vertun. Wo es für mich aber auch wenig Vertun gibt, Justin Schütz. Wir haben zwar über Scoring gesprochen, aber einen Spieler von der Qualität daheim zu lassen, also no way.
Also auch ganz kurz nochmal zu Marc Michaelis, auch so wie Harry mit ihm geplant hat, ja auch in den vergangenen Turnieren, ist ja auch aussagekräftig einfach. Mhm. Justin Schütz, wobei ich für ihn, aber er hat ja auch schon, ich glaube vor der Saison schon gesagt, er möchte unbedingt zu Olympia dabei sein, klar, wer möchte das nicht, aber auch egal welche Rolle, Hauptsache er ist da dabei und ich glaube, dass Justin Schütz aufgrund seines Tempos, aufgrund seiner technischen Klasse, auch dass er da dieses Zwei-Wege-Spiel dann doch verfeinert hat, jetzt auch in Mannheim da nochmal einen größeren Wert drauf legt, aber so die Rolle des 13. Stürmers vielleicht eher sehe, muss man mal abwarten. Vielleicht kriegt er auch in der zweiten Reihe einen Spot, aber ist halt schnell sehr eng. einfach in den ersten zwei Reihen. Aber so der dir helfen kann, reinrotieren in einem Spiel, der natürlich dir im Powerplay auch helfen kann. Jetzt auch im vergangenen Wochenende ja zwei Powerplay-Treffer gemacht. Nur kurz als Reminder. Und auch Olympiateilnehmer mit einer leichter Tendenz zu Wackelkandidat eben, was das Scoring angeht, aber eigentlich musst du ihn schon mitnehmen, ja.
Wäre für ihn auch wichtig, weil er ja den Traum Nordamerika für sich selbst noch nicht aufgegeben hat. Er sagte.
Ist ja verrückt. Er ist 25 Jahre alt, ne?
Ja. Und schießt ja alles kurz und klein Jahr für Jahr.
Ja. Also, erschrickt man vielleicht manchmal. Also, du hast ja auch schon ganz andere Spieler gesehen, die sehr gut waren, aber die mit 25 nicht deutsche Spieler, nicht mit 25 so weit waren. Aber ja.
Und dann haben wir noch zwei Spieler, die so ein Profil abdecken, Bottom Six, die beide, ja, wie soll ich sagen, fast Deko, also will nicht sagen direkte Konkurrenten sind, aber so vom Profil her ist da vieles, was du bei beiden findest, mit Tom Kühnhackl und Alex Ehl, und das ist echt, boah.
Ja, brutal. Also genau das Bottom Six Profil, wie du es gesagt hast, diese Auswählung, und kann schon gut sein, dass sie da Konkurrenten sind. Normal haben sie es meiner Meinung nach beide verdient. Jetzt sind Kaderplätze bekanntermaßen begrenzt. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann aufgrund der Vita und dass es wahrscheinlich auch seine letzten Olympischen Spiele sind, ist es dann bei mir Tom Kühnhackl. Aber da dann Olympiateilnehmer dick unterstrichen. Also einen von beiden musst du auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn beide fit sind und es geht aber nur einer, dann ist es für mich Tom Kühnhackl.
Ich hatte tatsächlich zuerst bei Alex Ehl für mich hinten dran stehen, der muss mit zu Olympia. Weil das ist ja noch ein Spieler, den Harry Kreis kennt, den er sehr mag, schätzt. Ich glaube, so Alex Ehl ist so ein Wunschspieler für jeden Trainer irgendwie, weil du einfach genau weißt, was du kriegst. Auf der anderen Seite, wenn Kühnhackl fit ist, mit der Qualität, kleine Eisfläche, lange da gespielt, auch der Name, also auch sein Standing als zweimaliger Cup-Champion, gibt dir da einfach nochmal was, auch in einem PK mit der Erfahrung, die er hat, dass er einfach jahrelang gegen diese ganzen Big Guns gespielt hat. Also, wie soll ich sagen, der bringt auf dem Eis dann schon nochmal einen Mehrwert. Und da ist für mich tatsächlich, glaube ich, die entscheidende Frage, wie fit ist er? Wenn Kühnhackl fit ist, denke ich auch, dass Kühnhackl mitfahren wird.
Ja.
Wenn Kreis einen Platz hat für einen Spieler im Kader, den er einfach sozusagen mitnimmt, ohne Garantie, dass ihm eine Eiszeit geben kann, aber wo er weiß, dass er im Team gut viel gibt und dass er ihn jederzeit reinwerfen kann, egal gegen wen, egal in welcher Position, wo es auch unabhängig davon ist, ob er jetzt 8 oder 18 Minuten spielt, dann wird er Alex Ehl, wär das der Paradespieler, um ihn da noch mitzunehmen.
Kann man so unterschreiben, absolut, ja.
Haben wir noch jemanden oder waren sie das alle? Ich habe keinen mehr auf dem Zettel. Nee.
Keiner mehr, der spielberechtigt wäre, glaube ich, für die Nationalmannschaft zu spielen.
Nee, aber insgesamt ist spannend, dass dieses olympische Turnier irgendwie sich immer noch sehr, wie soll ich sagen, klar im Kopf und du redest mehr drüber und es kommt näher, aber es ist auch immer noch irgendwie so nicht so richtig greifbar. Also die NHL geht weiter in ihrem Trott, die haben einfach durch diese zwei Wochen weniger einen sehr verkürzten Spielplan dieses Jahr, also sehr, du merkst, es reiht sich Spiel an Spiel. Es gibt so NHL-Podcasts, die ich höre, die sagen, sie haben Probleme, Sendungstage zu finden, weil sie mal an spielfreien Tagen aufnehmen wollen des jeweiligen Teams, und die gibt es irgendwie nicht so. Und aber wo es schon zunimmt, wenn du dich mit Spielern unterhältst, also da gibt's keinen, der sagen würde, mal sehen, sondern da haben alle ein breites Strahlen drauf, wenn du sie danach fragst, und das sagen dir alle, ja, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch, das zu erreichen, und ich möchte dahin. Also es ist schon, auch dadurch, dass die NHL dabei ist, bedeutet es auf der einen Seite, dass die Kaderplätze weniger werden im Team. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für alle nochmal eine viel größere Nummer, hast du das Gefühl, wenn diese ganzen Stars einfach dabei sind und du die Chance hast, gegen jetzt USA Matthews oder so zu spielen.
Absolut. Also die eine Sache ist ja, gegen wen du spielst natürlich in der gegnerischen Mannschaft, aber auch mit wem du natürlich zusammenspielst. Also für viele wird es natürlich auch so eine Sache sein, mal mit den deutschen NHL-Jungs in einem Team zu sein. Die kennen sich natürlich alle auch schon länger, aber so auch mal wirklich zusammenzuspielen, ist einfach eine große Sache. Und du hast es gesagt, man spricht zwar darüber, man weiß ungefähr, was auf einen zukommt, aber ich glaube, so die Augen fangen halt wirklich erst an zu glänzen oder die wird es erst so richtig bewusst, wenn dieser Puck halt zum ersten Mal fällt und dann ja, und dann dieses Eishockeyspiel losgeht und du dann dich schon ein bisschen auch fragst, was geht hier denn eigentlich ab gerade, ja.
Ich kann allen nur noch mal empfehlen, wer die Möglichkeit hat, auf irgendeinem Streaming-Portal oder sonst irgendwo dieses Four Nations Face-Off vom letzten Jahr allein das Finale USA-Kanada noch mal zu schauen. Man muss nicht mehr gucken, aber das war schon ganz, ganz großer, geiler Sport und also ich freue mich tierisch auf das Turnier und gefühlt war ich aber auch so der Einzige, der sich auf dieses Four Nations Face-Off gefreut hatte. Und als es dann losging, war das schon schön. Was haben wir noch? Ausblick auf die nächsten Spiele, können wir sagen. Was wir an der Stelle nochmal erwähnen wollen, was nicht untergehen soll heute. Mittlerweile sind es 1502 Spiele, 25 Jahre Stimme der Adler, Antti Soramies. Antti, unseren herzlichen Glückwunsch dazu. Wir ziehen alle Hüte, die wir aufhaben. Wir werden darüber mal länger mit ihm persönlich sprechen, können wir schon mal ankündigen. Einladung ist raus, wird im neuen Jahr stattfinden. Und ansonsten, Spiel der leuchtenden Herzen steht an, 23.12.
Ja, gegen die Eisbären Berlin.
Gegen die Eisbären Berlin.
Natürlich eine schöne Sache für die Adler, jetzt rein wirtschaftlich gedacht. Ist natürlich ein Top-Gegner. Immer, oder ein Gegner, bei dem sich die Halle sowieso füllen würde, immer ein bisschen undankbar. Da hast du beim Spiel der leuchtenden Herzen lieber einen Gegner, wo die Halle sich sonst nicht füllen würde, weil Spiel der leuchtenden Herzen ist immer ausverkauft und beim Top-Gegner auch oder sehr nah dran und dann ist ein
Top-Gegner. Ja, aber ist ja ein Team aus dem Mittelfeld der Liga momentan. Ich freue mich vor allem auf das besinnliche Zusammentreffen der beiden Teams. So
ja, es wird sehr.
Am Tag vor Weihnachten. Ja. Mal sehen, wer da seine Plätzchen nur lutschen kann am nächsten Tag oder so. Aber vielleicht kriegen wir das ja alles ein bisschen unaufgeregt dahin.
Wäre auch mal ganz wünschenswert, ne?
Ja. Wo wir in der Weihnachtszeit sind, nochmal der Hinweis. Ihr könnt uns folgen, Instagram und Blue Sky. Ihr könnt uns unterstützen, aber wie vorhin schon gesagt, unterstützt in der Weihnachtszeit Organisationen und Menschen, die das Geld wirklich brauchen können. Sucht euch was raus, wir sind sicher, ihr findet da was, wo es gut aufgehoben ist. Das war's von uns, oder? Hast du noch was?
Nee.
Passt. Ich glaube nicht, dass wir vor den Weihnachtsfeiertagen nochmal kommen, deswegen können wir an der Stelle schon mal schöne Weihnachten an die Hörerinnen und Hörer da draußen wünschen.
Machen wir sehr gerne, absolut, ja.
In diesem Sinne, bis die Tage. Ciao.
Macht's gut, ciao.